Es war normalerweise so, dass Frauen als Gruppe morgens früh, bevor es heiß wurde, zum Brunnen gelaufen sind, um Wasser zu holen. Und diese Frau ist aber in der glühenden Mittagshitze ganz alleine unterwegs. Vielleicht, weil das für sie weniger schlimm war, als ihren Nachbarn zu begegnen und ihren abfälligen Kommentaren. Und dann kommt die Frau am Brunnen an und am Brunnen wird es richtig spannend, weil Jesus ist da. Das sehen wir im nächsten Bild. Und die Frage ist, wie begegnet Jesus so einer Frau, mit der sonst niemand was zu tun haben möchte? Und das finde ich heute immer noch eine spannende Frage. Ich stelle mir die immer wieder, auch bei uns in Evershagen. Wir haben bei uns in Evershagen eine Ecke, die wird das Windspiel genannt. Das sind so ein paar Bänke und auf diesen Bänken sitzen meistens Alkoholiker und die trinken und sind auch manchmal ein bisschen lauter. Das ist so eine ganz belebte Ecke, da kommen ganz viele Menschen dran vorbeigelaufen, aber jeder guckt, dass er möglichst schnell dran vorbeigelaufen kommt, weil mit den Menschen möchte niemand was zu tun haben. Oder ich hatte gerade schon erzählt, ne, dass bei uns und ja nicht nur bei uns in Evershagen ganz viele Menschen einsam sind. Also das ist vielleicht nicht, dass die abgelehnt werden von anderen, aber es fragt auch niemand nach ihnen. Oder mir ist irgendwann aufgefallen, dass viele meiner Nachbarn in Evershagen niemals etwas von ihrem Papa erzählen würden, sondern wenn überhaupt von ihrem Erzeuger. Weil sie erleben mussten, dass sie selbst vom eigenen Vater oder manchmal auch von der eigenen Mutter abgelehnt wurden und nicht gewollt waren. Und dann frage ich mich, wie würde Jesus diesen Menschen begegnen, die von anderen so viel Ablehnung erfahren haben? Und ich möchte heute Morgen auch mal fragen, wie begegnet Jesus denn dir und mir? Vielleicht auch gerade da, wo wir abgelehnt werden. Und jetzt würde der ein oder andere vielleicht sagen, na ja, also so wie diese Frau werde ich ja nicht abgelehnt. Ich habe Familie oder Freunde oder andere Menschen, die mich mögen oder mich respektieren. Für einige bin ich vielleicht sogar ein Vorbild. Und das mag sein, aber ich glaube, die Frau am Brunnen oder auch die Alkoholiker vom Windspiel, die können ihre Probleme auch nicht wirklich verstecken. Da weiß jeder, was bei denen so Sache ist. Dem einen oder anderen von uns gelingt es vielleicht etwas besser. Wir zeigen uns nach außen gerne von unserer Schokoladenseite. Aber was wäre, wenn andere Menschen alles von dir wüssten? Auch die weniger guten Seiten. Auch das, was du vielleicht bereust oder wofür du dich schämst. Würden dann vielleicht auch Menschen an den Punkt kommen, wo sie sagen würden, ah, mit jemandem wie dir möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Und Jesus weiß das ja alles. Deswegen die Frage, wie begegnet Jesus denn uns? Wir schauen mal, wie er dieser Frau begegnet am Brunnen. Das beschreibt die Bibel im Johannesevangelium, Kapitel 4. Und ich lese den Start davon mal einmal vor. Wir haben das dann auch auf Folie. Da steht, Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit den Samaritern. Also es entsteht jetzt ein Gespräch zwischen Jesus und der Frau und die Frau ist total schockiert, fast schon. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Wie kannst du mich überhaupt ansprechen? Und wisst ihr was? Die Frau hat recht. Es gibt tatsächlich viele Gründe, warum das Verhalten von Jesus hier total untypisch ist. Es gibt viele Gründe, warum er mit dieser Frau eigentlich nicht sprechen sollte. Und einen Grund nennt die Frau schon selbst. Sie sagt, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Juden und Samariter haben sich gehasst. Samariter, das war ein Schimpfwort. Damit haben sich Juden beleidigt. Samarien, das liegt zwischen Galiläa und Judäa. Und wenn ein Jude von Galiläa nach Judäa gereist ist oder auch andersrum, dann ist er lieber den langen Weg um Samarien rumgegangen, anstatt den kurzen Weg durch Samarien durch. Also Samarien, da wollte einfach niemand sein. Die hatten auch einen anderen Glauben als die Juden. Aus Sicht der Juden war das eine Sekte. Und nicht nur das ist ein Grund, warum Jesus mit dieser Frau eigentlich nicht sprechen würde. Das heißt dann später im Text, das ist die nächste Folie, in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete. Also damals, in der damaligen Kultur, war das total untypisch. Als Mann hat man es versucht zu vermeiden, dass man mit einer fremden Frau alleine in der Öffentlichkeit war. Und wenn sich das mal gar nicht vermeiden ließ, so eine Situation, dann hat man als Mann zumindest mit dieser fremden Frau nicht geredet. Einfach um irgendwelchen Gerüchten vorzubeugen. Und jetzt kommt noch dazu, dass Jesus nicht irgendein Mann ist, sondern zumindest für einige ist er inzwischen ein angesehener Lehrer, ein sogenannter Rabbi. Und die Frau, naja, wir wissen es nicht genau, aber klar ist, dass sie verachtet wird, dass sie einen zweifelhaften Ruf hat. Das heißt, Jesus ist ein Jude, kein Samariter. Er ist ein Mann, keine Frau. Er ist ein angesehener Lehrer und hat keinen zweifelhaften Ruf. Also gesellschaftlich steht er ganz, ganz weit über dieser Frau. Und es wäre normal gewesen, wenn er sie einfach ignoriert hätte oder eine abfällige Bemerkung gemacht hätte oder auch einfach weggegangen wäre. Aber das macht er alles nicht. Er spricht sie an, nicht von oben herab, nicht verächtlich. Und das, was er ihr dann sagt, das macht die ganze Situation noch überraschender. Ich lese mal weiter. Er sagt, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte, Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Also, die Frau denkt, dass Jesus von ganz normalem Wasser spricht. Aber Jesus nimmt Wasser eigentlich nur als Beispiel, als Bild. Ich weiß nicht, ich denke, vielleicht die wenigsten von uns standen schon mal in der Gefahr zu verdursten, so richtig. Aber ihr kennt das, wenn man so richtig, richtig Durst hat, oder? Und ich finde, dann, wenn man richtig Durst hat, gibt es nichts Besseres als Wasser. Nichts, was mehr Durst stillt und belebender ist als Wasser. Und Jesus sagt zu dieser Frau, ich habe etwas, das du als Mensch genauso dringend brauchst wie Wasser. Ich kann dir etwas geben, das genauso belebend ist wie Wasser, wenn du Durst hast. Und er nennt das lebendiges Wasser. Das ist ein bisschen geheimnisvoll. Was meint er damit? Ich habe eine andere Aussage von ihm mitgebracht aus Johannes 7, das ist die nächste Folie. Da sagt er, wer Durst hat, soll zu mir kommen und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Also das, was wir so dringend brauchen, ist eine ganz tiefe Verbundenheit letztendlich mit Jesus selbst durch den Heiligen Geist. Und in dieser Beziehung mit Jesus bekommen wir etwas, was wir genauso dringend zum Leben brauchen wie Wasser. das ist immer noch nicht so ganz greifbar, finde ich. Und für die Frau, die diese Aussage nicht kennt, ist es noch viel weniger greifbar. Die denkt immer noch, dass Jesus von ganz normalem Wasser spricht. Deswegen sagt sie dann: Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann, denn 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. So, an dieser Stelle wird das Gespräch ein bisschen seltsam, könnte man sagen. Die Frau redet von Wasser, Jesus auch, aber er meint was anderes. Und dann auf einmal sagt Jesus: Na, dann hol mal deinen Mann. Und 5 Männer hast du gehabt und der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Also, was macht denn Jesus hier? Es wirkt ja fast so, als würde er auf einmal das Thema wechseln. Aber ich glaube, dass er das nicht tut. Ich glaube, dass er der Frau hilft, dass diese Sache mit dem lebendigen Wasser jetzt greifbarer wird für sie. Mit anderen Worten sagt Jesus zu ihr: Ich habe etwas für dich, das du genauso dringend brauchst wie Wasser. Und du musst verstehen, dass du dein ganzes Leben lang schon nach diesem Etwas gesucht hast. Aber du hast eben nicht bei mir gesucht, sondern du hast bei anderen Männern danach gesucht, in deinen Liebesbeziehungen. Und wenn das so wäre, dann wäre das, was die Frau gemacht hat, ja gar nicht so untypisch. Das sagen ja viele Menschen, auch heutzutage. Wenn ich einmal den richtigen Partner oder die richtige Partnerin fürs Leben gefunden habe, dann habe ich die Liebe, nach der ich mich so sehne. Dann bekomme ich die Annahme und die Sicherheit, die ich brauche. Dann finde ich mein Glück. Und vielleicht war es so gewesen, dass die Frau bei anderen Männern nach Glück gesucht hat in einem Maß, wie es nur Gott geben kann. Und dass sie dabei ziemlich schmerzhafte Erfahrungen machen musste. Und wenn das so war, dann finde ich, ist diese Geschichte von der Frau eigentlich die Geschichte von uns allen. Wenn nicht Gott derjenige ist, der uns einen Wert zuspricht, bei dem wir einen Sinn finden und eine Identität und die Liebe, nach der wir uns sehen, dann suchen wir danach in guten und schönen Dingen in unserem Leben. Und das macht uns kaputt. Das hat ein amerikanischer Autor, David Wallace, mal, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist die nächste Folie. Der hat gesagt: Ein ausgezeichneter Grund, um Gott anzubeten, er war selber kein Christ, ist, dass Menschen von so ziemlich allem anderen, das sie anbeten, bei lebendigem Leib aufgefressen werden. Bete Geld und Besitz an, dann wirst du nie das Gefühl haben, genug zu besitzen. Bete deinen eigenen Körper, deine Schönheit und deine sexuelle Anziehungskraft an, du wirst dich immer hässlich fühlen. Wenn du dann alt wirst, stirbst du 1000 Tode, bevor man dich schließlich beerdigt. Bete Macht an, du wirst dich schwach und ängstlich fühlen und immer mehr Macht brauchen, um deine Angst in Schach zu halten. Bete deinen Intellekt an und halte dich für klug. Du wirst dich dumm fühlen und wie ein Betrüger, der kurz davor steht, enttarnt zu werden. Das Heimtückische an diesen Formen der Anbetung ist nicht, dass sie böse oder sündhaft sind, sondern dass sie unbewusst geschehen. Es ist eine Art der Anbetung, in die man allmählich hineinrutscht, Tag für Tag. Die Frau am Brunnen hat bei Männern nach ihrem Glück gesucht und Jesus sagt dir eigentlich: Wenn du so lebst, dann wird es nie einen Mann geben, der deine Erwartungen erfüllt. Es wird ein Mann nach dem nächsten sein. Oder eben nie genug Wohlstand und Besitz, nie genug Anerkennung, nie genug Macht und Kontrolle oder Sicherheit oder was auch immer es ist. Wir trinken und trinken und trinken und bleiben trotzdem durstig. Dann die nächste Folie. Da sagte die Frau: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus: Glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Und weiter: Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist, und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. Okay, das Gespräch bekommt die nächste Wendung. Ich habe den Eindruck, dass die Frau hier an dieser Stelle einen ziemlich schlauen Trick anwendet. Was macht man, wenn ein Pastor oder ähnliches, oder wenn er anfängt, unbequeme Fragen zu deinem Leben zu stellen? Was kannst du dann machen? Ich gebe euch einen Tipp. Du versuchst, ihn abzulenken mit einer theologischen Streitfrage. Also ich habe den Eindruck, das macht die Frau hier. Es ist für sie natürlich super herausfordernd, wenn Jesus anfängt, über ihre Vergangenheit und ihre Männergeschichten zu reden. Und sie stellt dann so eine Streitfrage, die größte Streitfrage zwischen Pharisäern und Juden wahrscheinlich. Ich sehe, du bist ein Prophet, du sag mal, wo ist eigentlich der richtige Ort, um Gott anzubeten? Und die Antwort, die Jesus gibt, die leitet so ganz vorsichtig wieder zu seinem eigentlichen Thema zurück. Denn er sagt: Naja, also die Juden machen das schon richtig, und der Ort, um Gott anzubeten, das ist eigentlich der Tempel in Jerusalem. Jetzt ist das Blöde, also in der Theorie hatte diese Frau aus Samarien vielleicht einen kleinen Zugang am Tempel und einen Zugang zu Gott. Aber in der Praxis war das nicht realistisch. Das wäre nicht geduldet gewesen. In der Praxis muss man sagen, die Frau hatte eigentlich keinen Zugang zu Gott. Und Jesus sagt ihr: Es kommt eine Zeit, und die fängt jetzt schon an, da ändert sich das. Da werden Menschen an jedem Ort Zugang zu Gott haben. Warum? Weil sie erfüllt sind mit Gottes Geist. Und vielleicht erinnert ihr euch, das war das, was Jesus als lebendiges Wasser bezeichnet hatte. Die tiefe Verbundenheit mit Gott selbst durch den Heiligen Geist. Und das ist das, was Jesus dieser Frau anbietet. Du kannst Zugang haben zu Gott, egal an welchem Ort. Und die Frau sagt dann, die kann das noch gar nicht so richtig glauben, und die sagt: Boah, ich weiß, dass irgendwann der Messias kommt, dass irgendwann der Retter kommt, auf den wir alle warten. Und der kann mir das dann erklären. Und dann sagt Jesus was ganz Besonderes. Denn er sagt: Ich bin der Messias. Wisst ihr, warum das so besonders ist? Diese Frau, mit der sonst niemand was zu tun haben wollte, diese Frau ist der erste Mensch überhaupt, dem Jesus das sagt. Und er sagt es danach auch nicht mehr vielen Menschen. Nach und nach seinen Jüngern, einem Blinden, sagt er es noch. Gerade bei den religiösen Führern und der Elite hat er das eigentlich versucht zu verschweigen. Vielleicht, weil die nicht offen waren für Jesus und keine Fragen an ihn hatten. Diese Frau ist inzwischen an einem Punkt, sie hat Fragen an Jesus und sie hört ihm auch zu. Sie versteht immer mehr, wer das ist. Und dann sagt er: Ich bin der Messias. Wie besonders das ist, das zeigt sich dann bei dem, was als nächstes passiert. Es ist der Schluss von dieser Begegnung und ich finde auch gleichzeitig der Höhepunkt. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten: Kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Ich wollte euch gerne was fragen. Was machst du, wenn du einen richtig schönen Sonnenuntergang siehst? Oder wenn du ein richtig schönes Lied hörst? Oder was richtig Leckeres isst? Wir haben als Menschen da fast schon einen natürlichen Reflex. Wir sagen zu jemand anderem, guck mal, wie schön der Sonnenuntergang. Oder hör mal dieses Lied. Oder probier mal von dem Essen. Also wenn wir etwas Schönes erleben, dann möchten wir das gerne und manchmal müssen wir es sogar mit anderen teilen. Und das ist genau das, was die Frau macht. Die Frau lässt alles stehen und liegen, rennt los in ihr Dorf und ich will mir gar nicht vorstellen, was die Leute im Dorf gedacht haben. Ach du Schande, was will die denn jetzt von uns? Aber das ist ihr alles egal. Sie rennt in das Dorf und aus dieser Frau, die von allen abgelehnt wurde, macht Jesus die erste Missionarin für Samarien. Und was ist das Schöne, das sie erlebt hat? Ich möchte das nochmal kurz für uns zusammenfassen. So wie wahrscheinlich jeden Tag ist diese Frau in der glühenden Mittagshitze zum Brunnen gelaufen, um ihren Nachbarn aus dem Weg zu gehen. Und am Brunnen war dieser Typ, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Und sie ist völlig schockiert, dass dieser Mann sie auch noch anspricht und sie um etwas zu trinken bittet und ihr lebendiges Wasser schenken möchte. Was ist das für ein Mann? Der ist Jude, der ist Mann, was spricht der mich an? Und dann möchte der mir auch noch was geben, was ich ganz, ganz dringend zum Leben brauche. Und vielleicht hat sie sich gedacht, naja, keine Ahnung, wer das ist, aber wenn er mir was schenken möchte, bitte. Eine gute Sache gibt es. Dieser Typ, der noch nie hier war, der hat keine Ahnung, wer ich bin. Der hat keine Ahnung von meiner kaputten Vergangenheit. Wenn er es wüsste, wenn er wüsste, was in meinem Leben alles schon so los war, der würde mir niemals was schenken wollen. Aber er hat ja keine Ahnung. Und dann sagt sie zu Jesus, gib mir von diesem Wasser. Und Jesus sagt, na dann hol mal deinen Mann. Und 5 Männer hast du gehabt. Der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Das muss so ein Schock gewesen sein. Er weiß Bescheid. Aber warte mal, das bedeutet ja auch, er wusste schon Bescheid. Bevor er mich angesprochen hat, bevor er mir dieses lebendige Wasser geben wollte, kannte er meine Geschichte und auch meine kaputte Vergangenheit. Und dann macht sie noch einen Versuch, um von dem, was bei ihr kaputt war, abzulenken. Ach, ich sehe, du bist ein Prophet. Du sag mal, wie ist denn das? Wo ist denn jetzt der richtige Ort, um zu Gott zu kommen? Und Jesus sagt zu ihr, es kommt eine Zeit und sie fängt jetzt schon an, durch mich, wo es nicht mehr entscheidend ist, wo du zu Gott kommst. Das, was ich dir schenken möchte, ist, dass du überall Zugang zu Gott hast, durch den Heiligen Geist. Denn ich bin der Messias. Ich bin der, auf den du wartest. Und dann lässt sie alles stehen und liegen und rennt zurück ins Dorf. Und was sagt sie dann? Sie sagt, schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Auch hier, stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, weiß ich nicht, hier draußen vorm Gebäude wartet schon jemand, den du in deinem Leben noch nie gesehen hast, aber der alles von dir weiß. alles, jeden Gedanken, jede Tat, auch das, was du vielleicht vor anderen lieber verstecken würdest, alles, was du bereust. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber ich finde es schon bedrohlich, so eine Vorstellung. Aber bei Jesus ist es anders. Die Frau sagt ja nicht, Leute, passt auf, da ist jemand, der alles weiß, übrigens auch von euch. Sie sagt, kommt, kommt und trefft jemanden, der mir alles gesagt hat, der alles weiß, was in meinem Leben passiert ist. Aber eben auch, kommt und trefft jemanden, der mir trotzdem voller Liebe begegnet ist. Und jemand, der mir genau das geben kann, wonach ich eigentlich immer gesucht habe und bei all den Männern nicht gefunden habe. Das, was die Frau erlebt, das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Und diese gute Nachricht, die gilt auch uns. Auch dir und mir, gerade da, wo wir scheitern. Da, wo bei uns Dinge kaputt sind. Und sie gilt auch unseren Mitmenschen. Meinen Nachbarn vom Windspiel, für die es so normal ist, dass alle Menschen einfach an ihnen vorbeilaufen. Oder die einsamen Menschen, nach denen niemand fragt. Oder die, die Eltern haben, die sie nie gewollt haben. Die gute Nachricht ist, dass Gott das alles weiß. Und das Verrückte ist, dass ihn das nicht abschreckt. Dass Gott nicht sagt, ja okay, ihr Menschen, wenn ihr so drauf seid, dann möchte ich mit euch nichts mehr zu tun haben. Nein, das Gegenteil passiert. Der Gott des Himmels macht sich auf den Weg und kommt auf die Erde. Jesus wird Mensch, er begegnet anderen Menschen, er tut ihnen Gutes. Aber ganz zum Schluss ist Jesus derjenige, der von allen anderen Menschen abgelehnt wird. Ganz zum Schluss stirbt Jesus am Kreuz. Das ist die letzte Folie. Und am Kreuz ist auf einmal Jesus derjenige, wo alle anderen sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann sagt er sagt mehrere Dinge am Kreuz, aber er sagt zwei Dinge. Einmal sagt er, ich bin durstig. Und das ist, glaube ich, sehr verständlich. Jesus litt ganz schlimme Qualen und er hatte das ganz normale körperliche Bedürfnis nach Wasser. Aber er sagt noch eine zweite Sache oder er ruft sie vielmehr. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesem Moment am Kreuz hat Jesus eine zweite Art von Durst. Er hat Durst nach dem lebendigen Wasser. Denn in diesem Moment ist die tiefe Verbundenheit, die er mit Gott hatte, getrennt. Und damit ist er getrennt von der Quelle des Lebens. Warum passiert das? Weil in diesem Moment die ganze Wut von Gott, die Wut auf das Böse in dieser Welt, auf all das Kaputte, auch bei uns, diese ganze Wut bekommt Jesus ab. Am Kreuz trägt er all dieses Kaputte und Böse. Und nur deswegen kann Gott uns unsere Schuld und unsere Fehler vergeben. Deswegen haben wir überhaupt Zugang und können überhaupt in diese tiefe Verbundenheit mit Gott reinkommen. Das heißt, man könnte sagen, Jesus gibt sein Leben und stirbt, damit wir leben können. Man könnte auch sagen, Jesus verdurstet, damit wir dieses lebendige Wasser bekommen können. Und wisst ihr, ein Gott, der sowas macht, ein Gott, der uns so begegnet, bei diesem Gott finden wir das, was wir zum Leben brauchen. Die Liebe und Annahme, die Identität, den Wert, das, was wir suchen und nur bei ihm finden können. Und vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss. Ich glaube, wenn jemand dich sehr, sehr genau kennt und sagt, gerade deswegen möchte ich lieber nicht so viel mit dir zu tun haben, dann ist es wahrscheinlich das, wovor wir alle so ein bisschen Angst haben. Und andersrum, wenn jemand aber sagt, nee, ich liebe dich, aber er kennt fast nichts von dir, naja, dann hat das auch nicht so einen großen Wert. Das ist vielleicht eine sehr oberflächliche Liebe. Aber Gott ist derjenige, der alles von dir weiß und dich unendlich liebt. Und das ist das, wonach wir uns so sehen. Und deswegen gilt das, was Jesus der Frau sagt, auch uns. Komm zu mir, ich will dir geben, was dir sonst niemand geben kann. Ich bete noch mit uns. Jesus, vielen, vielen Dank, dass du uns so begegnest und auch unseren Mitmenschen, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns nicht mit Verachtung begegnest, sondern dass du runterkommst zu uns und bereit bist, alles herzugeben, weil diese Beziehung für dich zu uns so wichtig ist und so wertvoll. Ich möchte dich bitten, dass wir das immer mehr greifen können. Die Frau am Brunnen konnte das erst gar nicht greifen und wir vielleicht auch erst Stück für Stück und nach bitte, bitte gib, dass wir das immer tiefer verstehen und annehmen können. Dass wir bei dir das finden, was wir so dringend brauchen. Und bitte mach uns genauso wie die Frau zu Menschen, die zu anderen hinlaufen und diese Liebe weitergeben. Unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, die Menschen, die du um uns rumstellst, unsere Familien. Bitte hilf uns, dass wir auch unseren Mitmenschen immer mehr in dieser Liebe begegnen können, mit der du uns begegnest. Amen.